Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Moment, da hat jemand noch auf den Knopf gedrückt, der mich jetzt irritiert, nämlich was über den Sender geht. Und das ist eine zeitliche Verzögerung. Ich habe mich selber noch mal eine Sekunde verzögert gehört. Also sorry, deswegen nochmal die Eröffnung. Willkommen bei der Plattform, mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um den Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm. Und bei uns zu Gast ist Frau Elvira Weckerle. Frau Weckerle, herzlichen, also jetzt erstmal ganz herzlich willkommen. Ja, und wir fangen an wie immer mit einer mehr oder weniger ausführlichen Vorstellungsrunde. Bitte schön.
Gut, mache ich gerne, aber so arg viel gibt es gar nicht. Also mein Name ist, wie gesagt, Elvira Weckerle. Ich bin die erste Vorsitzende vom Förderkreis. Das schon seit 2005. Und war vorher eben stellvertretende Vorsitzende. Unser Verein ist relativ groß. Ich mache das sehr, sehr gerne, und zwar aus einer der eigenen Betroffenheit heraus. Unser Sohn war damals an Leukämie erkrankt, ist Gott sei Dank jetzt gesund. Und das war meine Motivation, einfach mich zu engagieren und da was zu tun. Und deshalb bin ich da eigentlich jetzt hängen geblieben und mache das eben bis heute.
Einfach, weil Sie es wichtig finden, weil es Ihr Ding einfach so
ist. Ja, es ist mein Ding. Es war am Anfang vielleicht auch ein bisschen so wie Selbsthilfe, ja, etwas zu verarbeiten, aber dann eben auch gemerkt, dass es vielen noch schlechter ging wie mir und dass sie einfach ganz, ganz dringend Hilfe brauchen. Und dass man wahnsinnig viel zurückbekommt und viele dankbare Menschen erlebt. Und es ist ein sehr schönes Gefühl.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht im Verein tätig sind?
Dann bin ich immer noch im Verein tätig.
Das sind Sie immer, das ist eine gute Antwort.
Ja, so also ich bin ja eigentlich...
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber führen Sie es ruhig aus.
Ja, also es ist ja so, wir haben ja eine Geschäftsführung und da bin ich natürlich im Büro tätig, den ganzen Vormittag bis um 1, 2, ja, dann habe ich eben Termine, nachmittags, wie jetzt heute hier oder sonst woanders, Spendenveranstaltungen. Dann mache ich von daheim aus viele andere Sachen noch. Ich mache die Webseite selber. Ich mache unsere ganzen Broschüren selber. Und das mache ich dann in meiner Freizeit sozusagen. Ja, 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 ja. Also es ist eigentlich ein Rundum-Job. Ohne Verdienst.
Ja, ehrenamtlich.
Halt. Ja.
Weiß, wie es ist. Okay. Ja, also für die Vorstellungsrunde, glaube ich, langt das schon mal. Und jetzt vielleicht ein paar allgemeine Sachen zu dem Förderkreis. Also jetzt noch nicht ins Detail, da gehen wir nachher, aber nur mal allgemein. Was versteht man drunter?
Ja, also unser Verein wurde 1984 gegründet aus einer Elterninitiative heraus, weil man einfach in Ulm den Bedarf gesehen hat. Die Ulmer Kinderklinik wurde größer und größer und damals war es einfach nicht selbstverständlich, dass eine Mutter oder Eltern, damals waren es meistens die Mütter, eben beim Kind bleiben konnten. Da aber eine Krebserkrankung doch was anderes ist wie eine kurzfristige Mandelentzündung, war es natürlich sehr schwierig für die Mütter, dann bis ein Jahr lang auf einer Relaxliege zu liegen, weil es gab kein Bett und nichts für diese Mütter. Und die lagen teilweise auf dem Boden. Es waren also wirklich furchtbare Missstände. Und daraus hat sich eben der Verein gegründet und hat eben versucht, eine eigene Onkologie zu bekommen. Raus aus der allgemeinen Kinderklinik, wo eben auch alle anderen ansteckenden Krankheiten sind. Und das war eigentlich dann der Beginn, 84, um Spenden zu sammeln für eine eigene Onkologie.
Das ist ja auch aus medizinischer Sicht ganz wichtig, dass er durch eine Hormonkinder, ja, weil wenn die Leute zum Teil oder die Kinder zum Teil Chemo kriegen, ja, ich meine, da jede Bazille, ja, kann ja dann schon tödlich sein.
Erstens das, und es musste auch was geben, wo die Eltern dabei sein konnten, wo sie separat waren. Und das Das Problem ist, wer sich vielleicht von früher an die Kinderklinik erinnert, war die so gebaut, dass ringsherum Balkone waren und die Eltern mit ihren krebskranken Kindern dickbacken, Glatze, gezwungen waren, am Wochenende die Gardinen zuzuziehen, weil es war so eine Sightseeing-Tour auf dem Balkon unterwegs mal zu
gucken. Braucht dich wahrscheinlich.
Das ist einfach, war also wirklich unzumutbar. Mhm. Und der damalige Ministerpräsident war der Lothar Späth. Mhm. Und man hat dann eben gesagt, wir wollen das bauen. Und dann hat er eben gesagt, ja, also nicht er allein, aber ich spreche jetzt einfach mal. Wir müssen 500.000 Mark bringen. 250 fürs Land, 250 fürs Bund, um eben eine eigene Onkologie zu bekommen. Und das hatte man wirklich sage und schreibe 1989 zusammen. Es war also ganz enorm. Und in den Jahren hat sich aber die ganze Struktur des Klinikums verändert. In ganz Deutschland wurde es einfach klar, dass ganz, ganz wichtig ist, dass ein Elternteil dabei ist. Es gibt einfach sehr, sehr schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, Intubation, auch mitten in der Nacht, wo einfach eine Zustimmung eines Elternteils da sein muss.
Kleine Zwischenfrage. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das missverstanden habe. Musste der Verein die 500.000 selber aufbringen? Weil manchmal ist es ja so, so Eigenanteils. War das die 500.000 auf Eigenanteil?
Ja, die sollten wir zuerst bringen.
Ah ja, so habe ich das jetzt verstanden. Ja, habe ich es doch richtig verstanden, weil das war nicht so ganz klar. Aber ich kenne diese Eigenanteilskiste. Ja. Deswegen habe ich jetzt nachgefragt.
Genau. Aber wie gesagt, in den Jahren, bis wir das hatten, war eben eins klar, dass sich das was verändern muss. Es wurden auch eben Elternwohnungen gebaut, ja, wo Mütter bleiben konnten. Und dann war eben Lothar Späth einer derjenigen, wo das auch erkannt hat und gesagt hat, okay, für den Bund kann ich nicht sprechen, fürs Land würde ich euch den 52 erlassen, wenn ihr damit ein Elternhaus baut oder Elternwohnungen. Okay. Und so ist die ganze Geschichte entstanden.
Ja, jetzt haben wir also im Prinzip einen Punkt schon vorweggenommen, den ich ja erst nach der Musik machen wollte. Aber ja, Historie. Vielmehr, aber ganz fertig sind wir ja mit der Historie noch nicht. Ich meine, jetzt können wir da weitermachen. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Musik und dann geht's mit der Historie weiter. Ja. Also die Elternwohnungen wurden gebaut und so weiter, aber damit ist ja nicht geblieben.
Nein,
okay, also dazu später. Es geht um den Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm e.V. und bei uns zu Gast Elvira Weckerle. Wir haben vor der Musik so ein kleines bisschen auch erstens mal über die Ziele natürlich geredet und dann haben wir mit der Geschichte angefangen, also wie es zu den Elternwohnungen kam, wie das finanziert wurde. Ja, und damit ist ja nicht getan. Wie ist dann weitergegangen, Frau Weckerle?
Ja, also wir haben das erste Elternhaus mit diesem Grundkapital angefangen zu bauen. Da sind 15 Wohnungen, Apartments drin. Wir finanzieren uns ja nur über Spenden, also ausschließlich über Spenden. Aber die Kinderklinik wurde immer größer, Uni, alles, so dass das zu wenig war und wir sehr eigene Wohnungen angemietet haben unten in der Oststadt, wo wir so WGs hatten, ja, ein Esszimmer, Küche und dann eben einzelne Zimmer. Und es war halt immer sehr, sehr viel. Aber das Problem war, dass abends nachts die Frauen aus der Kinderklinik nicht durch das Glacis in die Oststadt wollten.
Ja.
Die hatten alle ein bisschen Angst.
Ja, kann man verstehen.
Ja. Und wir hatten dann durch einen Zufall einen Spender, der uns eben Geld geschenkt hat, ein Elternhaus geschenkt hat. Und das war eben jetzt der Grundstock für das neue Elternhaus, das Hartmut-Blauhaus gegenüber der Kinderklinik und Frauenklinik. Und das hat natürlich sehr, sehr viel entspannt. Die Oststadt konnten wir dann aufgeben. Und wir sind mit einer der größten in Deutschland jetzt. Wir haben 33 Wohneinheiten, die wir eben ausschließlich über Spenden finanzieren, um die Eltern in den Wohnungen wohnen zu können. Weil wir haben natürlich, wir betreuen im Grunde, also drei auf jeden Fall, aber eigentlich vier Stationen. Und davon sind zwei Stationen, wo die Mütter nicht schlafen können. Das ist die Knochenmarktransplantation. Da dürfen sie nicht bleiben und auch auf der Intensivstation nicht. Und dann müssten sie zu uns. Und jeder weiß, was ein Hotel in Ulm kostet, weiß, dass man sich das eben nicht leisten könnte. Ja? Also das ist ein riesen finanzieller Aufwand. Die Eltern leben teilweise bis zu 15 Monate bei uns. Und es wäre ja 15 Monate doppelte Haushaltsführung oder Hotel. Geht gar nicht, die werden alle ruiniert.
Das geht nicht. Ja, jetzt sagen Sie, ehrenamtlich steht ja auch mit e.V., Sie haben es auch vorher schon erwähnt. Und Sie haben auch erwähnt, welche Kosten im Grunde damit verbunden sind. Ja, wie geht denn das, so viel Geld aufzutreiben? Wie viel sind das überhaupt? Wie viel brauchen Sie denn im Jahr überhaupt?
Also,
man soll ja nicht über Geld reden.
Nein, aber, das kann man ganz offen reden. Wir sind da völlig transparent. Also, ein Muss, was ich haben muss, sind circa 600.000. Oh. Die muss ich haben.
Schluck.
Ja. Aber ich muss dazu sagen, wir bekommen ein paar Bußgelder von den Gerichten. Mhm. Natürlich kann man mit denen nicht rechnen, weil die Gerichte verteilen sich natürlich selbstverständlich. Ja. Ist ja auch richtig. Ja, und wir haben dann auch ein paar Krankenkassenzuschüsse. Aber die werden natürlich immer schwieriger, weil sich die Krankenkassen immer mehr zurückziehen. Also ambulant wird nichts mehr bezahlt. Und also es ist ein sehr, sehr großes Problem. Und für mich natürlich und für unsere Hausdame auch ein Riesenproblem, dass unsere Arbeit immer mehr in Bürokratie ausartet, als das, was wir eigentlich machen wollen, und zwar für die Kinder und Familien da zu sein.
Ja, Bürokratie, das ist ja so generell ein Problem. Muss man ja jetzt einfach mal so loswerden. Ja. Überall für den letzten Blups braucht man einen Zettel. Oder vielmehr irgendwo
Genehmigungen, alles.
Und dann musst du vorher einen Termin machen. Kannst du nicht einfach so. Und Termin machen geht nur online. Und
das ist ja das Neueste. Jetzt ist also ganz schwierig.
Was macht jemand, der keinen Computer hat?
Das geht gar nicht mehr. Der hat halt Pech gehabt. Ja.
Sie sind immer noch am Michelsberg, oder?
Ja, wir sind am Michelsberg, ja. Da ist die Geschäftsstelle, eben genau gegenüber von der Ulmer Frauenklinik. Und da ist auch unser Kindergarten. Da betreuen wir eben die Kinder der Eltern, die im Haus leben, die die Familie mitbringen müssen, weil daheim der Vater arbeiten muss oder niemand hat. Oder eben auch von den Patientenkindern, die eben zur Nachsorge kommen oder zur Kontrolle kommen. Die kommen dann morgens und werden mittags oder abends wieder geholt.
Ja, wie die aktuelle Situation aussieht, wie es im Moment da oben zugeht, sage ich jetzt mal, das hören wir dann nach der Musik. Frau Mengele, wie sieht denn die aktuelle Situation aus?
Ja, Entschuldigung. Die aktuelle Situation ist so, dass unsere beide Elternhäuser voll belegt sind. Wir sind sehr voll, weil auch die Kinderklinik eben sehr überbelegt ist. Wir haben auch momentan relativ häufige Rezidive, also Rückfälle. Und die kommen alle jetzt in die Sommerferien. Das heißt, auch die, wo jetzt eigentlich schon daheim wären, die Kinder kommen, aber natürlich zur Kontrolle jetzt her, immer in den Ferien, sodass bei uns also schon gerade ein bisschen Land unter ist. Also es ist sehr, sehr, sehr viel. Problematisch wird natürlich auch oft die finanzielle Situation der Familien, das muss man einfach so sehen. Durch die ganzen Kosten, die ja jetzt so erheblich gestiegen sind, kommen natürlich auch die Eltern in Bedrängnis daheim, weil es eigentlich von der betreuenden Person, sage ich jetzt mal, wir haben auch viele Väter mittlerweile, aber die Person, die eben für den Unterhalt überwiegend zuständig ist und daheim bleibt, muss ja dann trotzdem die Wohnung und alles daheim finanzieren. Und meistens sind es ja mittlerweile jüngere Familien, die eigentlich noch in der Gründung sind, also Haus gekauft, Wohnung bezogen, Auto gekauft, egal was. Und man geht ja doch immer ein bisschen an seine Grenzen in der Finanzierung. Und wenn dann so eine Krankheit kommt und einer bricht aus dem Gefüge weg, dann wird es echt eng und dann wird es wirklich manchmal brutal. Also wir haben Mütter, die hier kaum was zu beißen haben vom Haushaltsgeld her.
Also Sie meinen, das sind normalerweise beide berufstätig und dann
auf einmal ist nur einer da.
Nur noch einer da, der die Kohle bringt.
Ja.
Also ist das zu verstehen. Deswegen frage ich immer mal nach. Ja. Also das ist ja klar, und wenn man Häusle bauen will, ohne dass beide arbeiten, geht ja gar nicht.
Naja gut, es ist ja heute so, Du musst ja nicht mal ein Häusle bauen. Nehmen Sie sich eine Neubau, eine Mietwohnung.
Ja, das stimmt auch wieder.
Dann bist du, wenn du vielleicht noch ein Kinderzimmer mit einplanst, locker mit 1200 Euro dabei.
Ja, klar. Ist ja allein schon so ja, ich sag so mal 30 Quadrat, 1000 Euro Wohnklo mit Dusche.
Ja, ja, so ungefähr, so, ja. Ja, genau. Und jetzt nimmst du einen Jungfacharbeiter oder was? Ich meine, was bringt der netto heim? Knapper 2000, da bleibt also, oder 2100, wenn er Glück hat in der Industrie, da bleibt dazwischen nicht mehr viel übrig.
Ja, und da springen Sie auch ein Stück weit ein, oder?
Nein, in dem, da können wir nicht von der Satzung her nicht ein, gut, wenn einer wirklich am Ding weiß, wer würde mal einkaufen gehen. Das ist ja ganz klar, wir lassen niemanden verhungern. Ja. Wir reden dann auch mit der Klinik, dass die von der Klinik her Essen kriegen. Das ist nicht das Problem. Aber, du musst eben das ganz Gesamtgefüge stützen. Ja, damit das da nichts passiert und nicht auseinanderbricht. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja.
Ja, also das heißt, die aktuelle Situation ist auch nicht alles, ist alles andere als leicht. Die Wir kommen vielleicht nachher noch auf die Zukunft. Ich nehme an, aber können wir das trotzdem ansprechen, dass Sie wahrscheinlich vorhaben, dass das zwei noch ein drittes Haus dazukommt, oder? Wie sieht es da aus?
Das eher nicht. Also im Moment auf jeden Fall nicht, weil wir ausreichend sind. Also wir arrangieren uns da mit der Klinik, dass die Mutter vielleicht etwas länger am Bett bleiben kann. Also es gibt immer so Ausweichmöglichkeiten.
Also.
Aber natürlich sparen wir sehr kräftig. Und zwar, weil es ja immer noch im Raum steht, dass das gesamte Michelsberg Klinikum oben an den Eselsberg geht. Und dann wäre da noch ein Elternhaus eingeplant, direkt an
Eselsberg.
Ja.
Klar, sonst, da ist man ja auch wieder durch die ganze Stadt durch.
Ja, also so günstig finde ich das nicht. Ich finde jetzt die Anbindung hier der Kinderklinik sehr, sehr viel besser mit Bus und allem. Gut, das geht ja mittlerweile ans Klinikum Eselsberg, die Straßenbahn auch. Also ja, es würde gehen, ja, aber schwierig, ja.
Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, auch wieder eine klitzekleine Musikpause und dieses Mal dann etwas zu den Angeboten, die Sie jetzt konkret machen. Die eine Geschichte ist ja, dass die Eltern da wohnen können, aber damit ist ja nicht getan. Frau Weckerle, welche Angebote macht eigentlich der Förderkreis für Tumor- und Leukämie-kranke Kinder?
Also grundsätzlich einmal unser Geschwisterkindergarten, damit die Eltern einfach beruhigt rüber können an die Klinik, das ist ganz klar. Dann helfen wir auf dem Sozialämtern alles weiter, weil ja die Eltern oftmals überfordert sind. Wir haben ja auch alle Nationalitäten und die müssen ja trotzdem alles ausfüllen. Also das machen wir alles mit und betreuen die. Wir machen Elternkaffee an der Klinik. Wir machen für die Kinder Ausflüge, einen Reiterhof oder das Mama-Flugtag, Legoland, alles solche Sachen organisieren wir dann eben auch für die Geschwisterkinder, damit die einfach auch mal was anderes sehen, was anderes haben. Und das ist ein sehr, sehr vielfältiges Angebot, was wir eigentlich für alle haben. Wir machen es auch ganz individuell, wenn ein Kind da Bedarf hat.
Überhaupt, wenn Sie das Thema Geschwister ansprechen, ich denke, für die Schwester, für den Bruder oder die Brüder oder was, ist es sicher tierisch schwierig, wenn man da die...
Ja, das sind eigentlich so Schattenkinder. Ja. Also unsere Eltern bemühen sich wirklich, die Kinder zu stützen, also auch die Geschwisterkinder. Und man meint immer, man gibt die gleiche Liebe und das geht einfach nicht. Also vor allen Dingen die Kinder, die Geschwisterkinder empfinden das anders. Ja, sobald die Mutter ums kranke Kind sich ums kranke Kind kümmert, ist die Eifersucht da. Ich sage immer, es geht immer so 6 Wochen gut und dann fangen die an. Muss ich auch erst krank sein, dass du nach mir guckst und lauter so Geschichten. Die versuchen sich schon zu verteilen, aber wie gesagt, es geht nicht, weil eigentlich verlangt wird, dass man von morgens bis abends beim kranken Kind sitzt. Ja, wenn man eine sehr gute Familienstruktur hat, auch eine Oma und ein Opa, die Kinder dann mit auffangen, ja, dann ist das wirklich noch ein glücklicher Umstand. Aber wir leben ja oft jetzt mittlerweile in Kleinfamilien, haben woanders studiert, sind fernab ganz alleine, wegen jetzt hier in Ulm. Und dann wird es schwierig. Also die Kinder leiden ganz besonders. Und das ist auch etwas, wo wir ein ganz großes Augenmerk drauf legen, damit die nicht ins Hintertreffen kommen. Wir bekommen sehr viel Sachspenden, Weihnachten, alles. Und wir sagen immer, Leute, ihr müsst aber bitte bedenken, es ist nicht nur fürs kranke Kind. Alles, was bei uns kommt, kommt in einen großen Spielekeller. Und auch die Geschwisterkinder bekommen von diesen Spielsachen Weihnachten, Ostern was ab. Und bis jetzt hat sich eigentlich noch nie jemand dagegen ausgesprochen.
Ja, das wäre ja noch mal schöner.
Ja, ja, schon gegeben.
Hat es auch schon gegeben.
Ja, aber wir sind in 10 Jahren zwei Menschen.
Ja,
so
okay.
Kann ich es mal formulieren.
Ja, also so das immer.
Ja. Ja,
ja. Was ist sonst noch für Angebote? Also es ist ja schon eine ganze Reihe von Sachen, aber Sie haben sicherlich noch ein paar andere Dinge.
Ja, wenn ich ganz kurz eins noch zu Geschwisterkindern sagen darf. Ich selber bin ja jetzt schon über 20 Jahre dabei, habe mehr Selbstmorde bei Geschwistern erlebt als beim eigentlichen krebskranken Kind.
Also das heißt, ja, okay.
Ja. Weil einfach der Kranke ein Kämpfer ist. Der will zurück in die Schule, der will zurück in die Klasse, der will ein normales Leben führen. Und das Geschwisterkind hat oft so eine Null-Bock-Grenze und schlummert so im Tiefen. Dann sage ich immer, kommt vielleicht die erste Liebe dazu, Alkohol, und dann klickt es um und dann legt man sich auf die Schienen.
Okay.
Also deshalb ist für uns ganz, ganz wichtig, wir finanzieren ja auch sehr viel, also Psychologinnenstellen, die eben immer auf das Gesamtkonzept Familie ein Auge haben.
Ja, Geschwisterkinder, da denkt man gar nicht so dran. Ne?
Leider.
Das sind so Kleinigkeiten, und was heißt Kleinigkeiten? In dem Fall ganz schöne Klopse.
Ja.
Um die müssen sie sich auch kümmern.
Ja.
Okay. Vielleicht noch ein Wort zu dem Geschwisterkindergarten. Wo ist der?
Genau, auch in Hartmut Blau Elternhaus. Also genau gegenüber von der Frauenklinik. Wir haben die ganze Ebene ist einmal unsere Geschäftsstelle und nebendran unser Kindergarten. Der vorne raus ist so ein Sonnenspielplatz zur Frauenklinik. Unsere Damen, krebserkrankten Damen in der Frauenklinik erfreuen sich da immer, bleiben immer am Zaun stehen. Und nachmittags, wenn die Sonne zu hell ist, haben wir hinterm Haus noch einen Schattenspielplatz.
Noch eine kleine Frage fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir schon zum Thema Geschwisterkindergarten, aber Sie haben ja vorher von dieser Suizidsituation berichtet, wo Sie dann Alkohol, erste Liebe oder sowas angesprochen haben. Was ist eigentlich dann mit den Kindern, die nicht mehr im Kindergartenalter sind?
Ja, das ist ja das Problem. Eigentlich müssen, also wir haben ja Schulpflicht, wenn die Mutter die Größere mitnimmt, werden die hier in Ulm eingeschult. Die müssen hier in Ulm, also wir haben Kinder, die sind...
Okay,
hier,
Schulpflicht ist
ja,
klar.
Ja, hier im Ulmer Gymnasium oder Michelsberg Grundschule nimmt die Kinder von uns auf. Ja, und dann sind die halt hier im Haus. Ja. Oder eben alleine daheim. Und das ist eben... das Problem, wenn die daheim sind und der Vater oder irgendjemand arbeitet und es ist niemand da, der rundum betreut, dann fallen die in so ein Loch.
Das heißt also, von der Situation her wäre so Ganztagesschule, die ist ja eher Ausnahme.
Ja, wäre aber in dem Fall nicht schlecht, ja. Aber bei uns ist es so, da kommen auch die Größeren, gehen dann nachmittags in die Kinderbetreuung. Haben keine Berührungsängste zu den Kleinen im Kindergarten.
Die
dürfen ja rein.
Ah ja, ja klar, sie dürfen rein, machen sie dann auch.
Oder? Ja. Die machen dann auch teilweise Hausaufgaben da, wenn die Mutter in der Klinik ist. Also wir bescheißen uns so durch, sage ich immer, wir arrangieren das immer so hin. Ja, es geht eigentlich ganz gut.
Ja. Gut, dann habe ich auf meinem Spickzettel noch etwas, das ist immer schön, wenn man so einen Spickzettel hat, nämlich das Stichwort Projekte und genau dazu mehr nach der Musik. Oh, Bob Dylan. Toll. Die Frau Weckerle, das ist ja unser Gast hier vom Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder, die hat jetzt auch ein bisschen glasige Augen gekriegt. Sie hat mir vorher erzählt, dass sie solche Musik auch mag. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem ganz heiklen Thema,
Geld.
Nämlich das liebe Geld.
Ja, Geld ist ein Riesenthema, weil wir einfach, wir leben von Spenden, wir brauchen Spenden und sind eben auf die Spenden angewiesen. Wir haben Gott sei Dank viele alte Spender, die jahrelang schon uns gewogen sind, oder auch Großfirmen. Da sind wir sehr dankbar. Ansonsten ist es ein reines Klinkenputzen. Ja, ich meine, Eltern, die jetzt im Förderkreis was bekommen haben, wohnen konnten, zurückgeben. Da ist es auch die Mundpropaganda, dann spendet der Opa was. Also das zieht so Kreise. Hauptsächlich leben wir von Mundwerbung, weil eine Werbung selber machen, also ich sage jetzt mal in der Zeitung, ja, das kannst du nicht leisten. Du musst es dir echt überlegen, dass so eine Werbeanzeige, dass man uns spenden soll, 1200 Euro kostet. Da kann ich eigentlich eine Familie 3 Monate lang völlig umsonst leben lassen.
Ja, Sie liefern jetzt indirekt so ein Stichwort. Sie sind ja, ja ehrenamtlich alles und es ist ja auch eine super Sache, was Sie da machen. Also das heißt, nennen Sie doch mal Ihre Homepage, da kann man ja dann, also vielleicht hört jemand mit ein bisschen Geld draußen zu.
Und wäre sagt, schön. Ja, gut,
da steht ja dann sicher.
Wir können auch online spenden.
Ja, das steht auch sicher, das wollte ich sagen, da steht also bestimmt alles drauf, was man braucht und solche Sachen oder ob man also sonst wie helfen kann.
Ja. www.vorde, also Förderkreis, OE geschrieben, Förderkreis-ulm.org.
Aha,
also ja, und wer sich die Wunschbox angucken möchte, das ist eben dann wunschbox.org.
Das haben wir jetzt gar nicht vertieft. Was ist eine Wunschbox? Das haben wir vorher vergessen.
Ja, jedes Kind auf der Intensiv, also während der Intensivtherapie darf sich einen kleineren Herzenswunsch äußern. Das soll einfach motivieren und da sein, um einem aufzuhelfen. Also wir haben jetzt letztens einen Elektrotraktor hat sich einer gewünscht. Dann hatten wir jetzt zum Beispiel den Wunsch, einen Stadionbesuch mit Ding in FC Köln. Aha. Ja, solche Wünsche kommen da, eine Ballonfahrt oder es sind ganz unterschiedlich materielle Dinge, aber auch sehr schöne sachliche Sachen. Und das versuchen wir dann zu erfüllen. Das wird auch auf diese Homepage gestellt und wir haben dann sehr viele Menschen, die sitzen wirklich davor und fängt dann gleich an zu klicken und dann ist der Wunsch schon erfüllt.
Die Wünsche stehen auf dieser Wunschbox.
Ja, die versuchen wir zu veröffentlichen.
Die heißt wunschbox.org.
Wunschbox.org.
Ja, ja, ich sage
ja. Also dort, ja. Also,
hey, man ist so im Internet drin, dass man wunschbox.org. Ja, ja. Und da stehen die Wünsche so drin. Das heißt also beispielsweise
Sie könnten jetzt bei dem Traktor anklicken, da steht drin, Wert wegen mir jetzt mal 140 Euro und Sie sagen, oh, ich möchte gern 20 Euro spenden, dann können Sie direkt auf diesen Traktor 20 Euro spenden und dann sehen Sie im Spendenbarometer, dass der Wunsch jetzt dann
demnächst
runter ist und dann heißt es auf einmal, der Wunsch wurde erfüllt.
Ja, so ist das. Ja, oder ich denke mal jetzt, wenn ich gerade an den Ballon denke, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Ballonverein vielleicht das sieht und sagt, das quasi als so eine Art Sachspende macht.
Genau, das haben wir dann eben viel. Oder jetzt eben gerade bei dem FC Köln haben wir ganz, ganz viele Menschen gefunden, das habe ich über Facebook veröffentlicht, die dann wirklich Connection haben zu FC Bayern, nicht prügeln, ich bin kein Fußballer.
Ich auch nicht.
Gehabt haben oder zu der FC Köln Stiftung und dieser Wunsch wird jetzt wirklich erfüllt und das ist schon wunderschön.
Frau Wegele, jetzt 2-3 Worte noch. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Und dann sind wir durch.
Nein, eigentlich ist alles dabei. Einfach, dass jeder mit offenen Augen durchs Leben geht und dass es in Ulm wirklich sehr, sehr gute Vereine gibt, die unterstützungswürdig sind. Man muss also nicht irgendwo hin, wo man gar nicht weiß, wo es ankommt. Und wie gesagt, man kann auf unsere Homepage gehen, man kann sehen, was wir mit diesem Geld machen. Und wir laden auch jeden, der jetzt so uns was spenden will und sicher gehen will, wo kommt mein Geld hin, den laden wir auch gerne ein. Der darf auch gerne zu uns auf Besuch kommen. Ich zeige ihm alles, damit er sicher ist, da ist mein Geld gut aufgehoben. Was ich noch dazu sagen will, was für den Spender ganz wichtig ist, diese Projekte alles werden eben nur über die Spenden finanziert. Aber die Spenden werden nicht dazu benutzt, um die Haus- oder Häusernebenkosten zu finanzieren. Also er spendet jetzt wegen mir 100 Euro und zahlt damit nicht der Stadt Ulm die Müllgebühren. Da lege ich sehr großen Wert drauf. Das versuchen wir über die Zuschüsse Krankenhaus oder Bußgelder zu finanzieren, damit die Spenden wirklich dahin, die
Spenden sind,
ja, okay, wo sie der Spender gerne hätte.
Ja, Frau Beckerle, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich fand es jetzt eine sehr informative Sendung über den Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder in Ulm. Und ich wünsche Ihnen ja weiterhin viel Kraft für diese wichtige Aufgabe. Danke, dass Sie da waren.
Ja, ich habe zu danken, dass ich kommen durfte.
Mein Name ist Rudi Arnold, das war die Plattform auf Free FM. Tschüss, bye bye, macht's gut.